Ja, eigentlich ist ja schon alles gesagt zum Thema Heiliger Geist. Vielen Dank für die wunderschöne Musik, für die Lieder, für die Texte und Katja für deine Gedanken gerade. Da gibt es im Religionsunterricht, im Konfirmandenunterricht der Freikirchen und auch der evangelischen Kirchen irgendwann das Thema Heiliger Geist. Und es war wohl ein Pastor, der in Hamburg mal die Konfirmandengruppe gefragt hat, was oder wer ist denn der Heilige Geist? Und irgendjemand von den jungen Leuten hat wohl gesagt, das ist sowas wie ein gasförmiges Wirbeltier. Genaues weiß man nicht. Ich erinnere mich im Studium, Professor Dr. Liebschner, einer der Lieblingsdozenten, der immer sehr begeistert von dem Heiligen Geist sprach und uns Literaturhinweise gab und wir diese Literatur gelesen haben, da tauchte für mich sehr überraschend das Problem des Heiligen Geistes im Neuen Testament auf. Also in der Theologie ist es ein großes Problem für diesen Theologen gewesen und ist es heute so wunderschön auf den Punkt und einfach erklärt worden, was der Heilige Geist ist. Wir haben ja eben dieses Lied gesungen, Atem Gottes, und vielleicht wunderst du dich über diese Formulierung, kann man und wie geht das eigentlich, den Heiligen Geist mit dem Atem Gottes vergleichen? Nun, im Hebräischen bedeutet Atem Ruach, und die Schöpfungsgeschichte, als Gott den Menschen seinem Atem, also sein Ruach einbläst und Leben entsteht. Im Griechischen Pneuma bedeutet eben Wind, Geist und Atem, oder im Lateinischen Spiritus genau das Gleiche. Also dieser Atem Gottes, der weht, ne? Apostelgeschichte, du hast es eben auch schon angedeutet. Und es gibt dabei auch noch eine, finde ich, sehr wunderschöne kontemplative Überlegung der Geist Gottes, der Heilige Geist. Wenn ihr das Neue Testament lest oder wenn wir das Neue Testament lesen, dann tauchen da so Dinge auf wie er sprach, er redete, er führte in Erkenntnis. Und die Katja hat ja eben etwas gemacht, wo du dich vielleicht auch gewundert hast. Sie hat zu dem Heiligen Geist gebetet. Darf man das? Ja, das ist ja so eine ganz spannende Frage. Also wir beten oftmals zu Gott, zu Jesus, aber auch zu dem Heiligen Geist. Ich glaube ja, es liegt an dieser grundlegenden Entscheidung, wer der Heilige Geist ist. Ist es eine Kraft oder ist es eine Person? Und das ist in der Theologie die eigentliche Diskussion. Und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass durch die vielen neutestamentlichen Stellen der Heilige Geist dort mit so viel Worten beschrieben wird, dass ich nicht anders sagen kann, es ist eine Person, zu der ich auch reden kann. Und heute möchte ich mit euch nochmal auf Spurensuche gehen. Gisela hat es eben angedeutet, ins Alte Testament. Wir sind mitten in der Wüste, 50 Grad im Schatten, Krisenstimmung. Es wird geweint, es wird gejammert, es wird genörgelt und die Kommunikation ist schon lange gekippt. Man redet nicht mehr miteinander, man schreit sich an. Das Volk schreit zu Mose und Mose schreit zu Gott. Das Volk sagt, wir wollen nicht mehr weiter, Mose. Wir haben die Faxen dicke, sie wollen zurück. Da steht, unsere Kehle ist trocken, wir wollen Fleisch und Gemüse und vor allem wollen wir Knoblauch. In Ägypten war alles viel, viel besser. Es gibt lustige Texte im Alten Testament, der gehört dazu, 4. Mose 11. Also Knoblauch, ägyptischen Knoblauch, muss besonders schmecken. Also auf der einen Seite so eine rückwärtsgewandte, idealisierte Vergangenheit des Volkes Israel, die noch vor ein paar Monaten in dieser Gefangenschaft waren, aber die Wüste als noch schlimmer erleben und zurück wollen, und auf der anderen Seite die entbehrungsreiche Gegenwart. Und mittendrin Mose zwischen dem Volk und Gott, und das ist wie Tauziehen. Ne? Mose wird so von beiden Seiten gezogen, auf der einen Seite hat er einen Auftrag und auf der anderen Seite will das Volk nicht mehr, das zermürbt. Und Mose, so der Text, steht komplett am Limit. Die Führungskraft im Projekt Exodus will nicht mehr. Und jetzt fängt Mose an zu schreien. Und er schreit nicht das Volk an, sondern er schreit zu Gott. Warum behandelst du mich so schlecht, Gott? Bin ich denn der Vater dieses Volkes? Habe ich es geboren? Soll ich es tragen wie eine Amme, ein Säugling? Ich kann nicht mehr. Und wenn du mich wirklich liebst, dann töte mich lieber gleich hier. 4. Mose 11. Keine Übertreibung des Moses. Also er ist nicht nur erschöpft, er ist suizidal, müsste man sagen. Der will nicht mehr. Komplettes Burnout. Der steht da am Ende. Der hat die Faxen dicke. Kennt ihr das? Ich kenne das. Dieses Lied eben hat mich so berührt, weil es genau von dieser Situation spricht. Da gibt es diese Phasen der Überforderung, da ist Frust, Einsamkeit in Verantwortung, Krisen in der Familie, Krisen im Beruf, in der Pflege, in der Beziehung. Und dann gibt es die Krisen in der Gemeinde. Da gibt es Einzelne, die den Eindruck haben, alles tragen zu müssen, und Menschen, deren Einsatz keine Wertschätzung erfährt. Das Schlimmste ist ja die Unterforderung von Menschen. Wenn man Menschen unterfordert, dann ziehen sie sich zurück. Keine Lust mehr, weil keine spannende Geschichte dabei ist, kein Flow. Das ist immer so eine ganz wichtige Frage, finde ich, auch in mittelständischen oder auch großen Unternehmen. Was ist schwieriger, Mitarbeitende zu überfordern oder sie zu unterfordern? Ich glaube, dass eine Unterforderung zu ganz viel Frust führen kann. Oder dieses schleichende Gefühl, bei all dem, was wir da so erleben an Krisen, ist Gott nicht dabei. Und wie gut, finde ich, dass man so wie Mose immer noch schreien kann. Und erstaunlich, Mose schreit eben nicht zum Volk, sondern er schreit zu Gott. Er stellt Gott zur Rede. Und ich finde, das ist auch so eine Seite von Glauben. Glaube heißt ja nicht brav, alles hinzunehmen, was einem da so vor die Füße kommt, sondern auch im Vertrauen klagen zu dürfen. Und Mose gesteht Gott und sich selbst die Grenzen ein, und dann fängt er an zu schreien. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Akt geistlicher Reife. Und hier genau an diesem Punkt finde ich im Alten Testament die ersten Informationen darüber, wie und was der Heilige Geist ist. Daria, les uns mal bitte diesen Text aus 4. Mose 11, die Verse 1 und dann 10 bis 17.
Die Israeliten waren wegen der Wanderung durch die Wüste unzufrieden und begannen sich zu beklagen. Als nun Mose das Volk weinen hörte, alle Geschlechter miteinander, einen jeden in der Tür seines Zeltes, dann brannte der Zorn des Herrn sehr, und auch Mose verdroß es. »Warum tust du mir das an?« fragt er den Herrn. »Ich bin zwar dein Diener, aber musst du mir wirklich die Verantwortung für dieses ganze Volk aufhalsen? Hast du denn keinen Erbarmen mit mir? Bin ich etwa die Mutter dieser Menschen? Hab ich sie zur Welt gebracht? Oder bin ich ihr Pflegevater? Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie ein Säugling auf meinen Arm in das Land trage, das du ihren Vorfahren versprochen hast? Sie weinen und flehen mich an, gib uns Fleisch zu essen. Woher soll ich denn Fleisch für Hunderttausende von Menschen nehmen? Ich kann die Verantwortung für dieses Volk nicht länger alleine tragen. Ich halte es nicht mehr aus. Wenn es so weitergehen soll, dann bring mich lieber gleich um. Ja, erspar mir dieses Elend, wenn dir etwas an mir liegt. Und der Herr sprach zu Mose: Sammle mir 70 Männer unter den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie Älteste im Volk und seine Amtleute sind, und bringe sie vor die Stiftshütte und stelle sie dort vor dich. So will ich herniederkommen und dort mit dir reden und von deinem Geist, der auf dir ist, nehmen und auf sie legen, damit sie mit dir die Last des Volks tragen und dich nicht allein und du nicht alleine tragen musst.
Ich Dankeschön, Daria, ja, das ist der Text. Also, ich werde herabkommen, sagt Gott, und mit dir reden. Und dann werde ich von dem Ruach, also von dem Geist, der auf dir ist, etwas nehmen, nicht alles, aber so ein Teil, und ihn auf andere verteilen. Und dann, sagt Gott dem Mose, musst du dadurch die Last nicht mehr alleine tragen. Also im Alten Testament Hinweise darauf, dass Gott durch seinen Geist wirkt, konkret, gegenwärtig und gemeinschaftlich. Und dieses Prinzip, was in diesem Text deutlich wird, finden wir durch die Bibel. Der Geist Gottes ist keine abstrakte Himmelsmacht, kein gasförmiges Wirbeltier, sondern im Grunde genommen steht für das Prinzip der Entlastung, der Verteilung und der Befähigung für Gemeinschaft. Und warum verteilt Gott den Geist dann auf andere? Nun, weil nach diesem Text niemand anscheinend das Ganze allein tragen soll. Weil Verantwortung geteilt werden kann. Also man kann Verantwortung teilen. Weil Menschen einander tragen sollen und getragen werden dürfen. Also der Heilige Geist ist sozusagen nicht exklusiv, sondern inklusiv. Er macht aus dem Ich ein Wir. Und dieser Text aus dem 4. Buch Mose verdeutlicht das so sehr. Und dafür steht dieses Bild der 70. Das ist sicherlich eine symbolische Zahl, also 70 Leute, ob es 70 waren, also 70 stehen da, aber diese 70, die tauchen im Alten und im Neuen Testament immer wieder auf. Also die 70 Ältesten am Sinai, 70 Männer im Hohen Rat. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass Jesus 70 Jüngerinnen und Jünger hatte, also nachfolgende Menschen. Die Zahl 70 taucht immer wieder auf und steht im Grunde genommen für das Allumfassende. Und dieser Text, 4. Mose 11, steht dafür, dass diese 70 Menschen jetzt nicht nur eine juristische und eine politische, sondern auch eine religiöse Verantwortung übernehmen, um Mose zu entlasten. Das Interessante ist, dass Rabbiner diese Stelle so auslegen und vergleichen, wie wenn eine Kerze brennt und ich eine neue Kerze nehme und mir diese neue Kerze an der schon brennenden Kerze entzünde. Das heißt, dieses Licht der ersten Kerze geht ja nicht aus, das Licht geht weiter. Und dieses Bild der Rabbiner hat mir diesen Text so deutlich gemacht. Also Gott ruft zur ganzheitlichen Mitverantwortung auf und er schenkt dafür den Heiligen Geist. Und wenn man jetzt die Brücke schlägt von diesem Text 4. Mose 11 in die Apostelgeschichte 2, dann finden wir Ähnliches. Eine verunsicherte Gemeinschaft, Jesus gestorben, ja, es gab diese Berichte, dass er auferstanden ist, einigen ist er erschienen, aber trägt das, man hat ihn ja noch nicht gesehen. Ein kleiner verlorener Haufen, Angst, Rückzug, die Zukunftsfrage, gewinnen die Römer doch jetzt wieder an Macht und dann genau passiert das, was im 4. Mose 11 schon angedeutet wird. Gott kommt hernieder, das Brausen vom Himmel, der Geist erfüllt das Haus. Übrigens, alle Männer und alle Frauen werden von diesem Geist erfüllt und sie fangen an zu reden in anderen Sprachen mit neuer Kraft, mit neuer Klarheit. Und das ist auch so eine Eigenschaft des Heiligen Geistes, dass wenn er wirkt, es auf einmal Verständigung gibt. Kommunikation. Man vergleicht natürlich auch diese wunderbare Parallele der Turmbau zu Babel, Altes Testament, Urgeschichte. Gott hat dort, so heißt es in diesem Text, ja den Menschen eine unterschiedliche Sprache gegeben, damit sie dieses Projekt nicht weiterbauen können. Also unterschiedlich sprechen, sich nicht mehr verstehen, stoppt anscheinend Kreativität und Innovation. Und im Neuen Testament beginnt im Grunde genommen die Geburt der neuen Religion, der christlichen Religion, eben mit der Kommunikation, dass man sich versteht, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Faszinierend. Also, Pfingsten ist die Vollendung dessen, aus meiner Sicht, was bei Mose beginnt. Und der Geist wird ausgegossen, so heißt es im Neuen Testament, auf alle. Steht schon im Alten Testament übrigens im Joel-Buch. Ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, Joel. Also nicht nur auf, und das ist so schön, auf die religiösen Superheldinnen und Helden, sondern auf alle, auf Söhne, Töchter, alte und junge, Knechte und Mägde. Und das bedeutet für uns, wir sind nicht abhängig von einem Einzelnen. Nochmal der Satz. Wir sind nicht abhängig von einem Einzelnen. Das unterscheidet uns ja von der katholischen Kirche. Aber das ist das Prinzip. Nicht der oder die geistlich Begabteste ist das Zentrum einer Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft ist das Zentrum. Und das versuchen wir in unserer freikirchlichen Struktur ja zu leben. Und dann, wenn der Geist kommt, also wenn Gott seinen Geist schenkt und gibt, der im Neuen Testament übrigens mit einer Taube verglichen wird, da war immer meine Frage, warum eigentlich mit so einem blöden Vieh? Also das ist doch völlig unangemessen, ein Adler wäre doch ne, so ein angemessenes Bild für den Heiligen Geist. Aber da steht Taube. Habt ihr schon mal eine Taube landen sehen? Ne, das sieht ja so aus, als wenn sie nicht wüsste, was sie macht. Ne, dann flattert die und dann wupp, sitzt sie da und schlägt man in die Hand, ist sie weg. Der Adler, der guckt aus 100, 200, 300 Meter Höhe oben und sieht da unten was. Sturzflug, Krallen raus und greift sich das Vieh. Deshalb die Taube, weil es so einfach geht, den Heiligen Geist. Jetzt kann man sich die Frage stellen, habe ich eigentlich den Heiligen Geist? Woran erkennst du das denn, dass du den Heiligen Geist hast? Pfingstler behaupten, wenn du in Zungen reden kannst, also diese Gabe hast, dann ist das ein Zeichen des Heiligen Geistes. Wir haben eher die Tradition zu sagen, spür das doch mal. Also das, was wir heute im Gottesdienst schon gesagt haben, oder dieses Lied, diese Einladung, komm, Heiliger Geist, bewirke etwas in mir, schenke mir eine Klarheit oder eine neue Sprache oder eine Begabung. Und wenn der Geist kommt, ist das immer eine Unterbrechung. Also ich lese in diesem Text, wenn der Heilige Geist sich ergibt, also wenn er zu Menschen kommt und in eine Gemeinschaft hineingeht, dann ist das immer Entlastung von Überlastung. Am Ende steht nie Alleinverantwortung, sondern am Ende steht immer ein gemeinsames, kollegiales, kooperatives Miteinander. Das ist der Geist der Kooperation. Und er unterbricht auch die Schuld. Also wenn wir Gott um Vergebung bitten, dann geschieht das nach den Aussagen des Neuen Testamentes aus dem Wirken des Heiligen Geistes in dir. Also der Heilige Geist bewirkt, wenn man so will, die Unterbrechung von Schuld. Schuld wird ausgesprochen und wird vergeben, neues Leben ist möglich und Vergebung ist daher nicht nur eine Floskel, sondern es ist eine Kraft, die von Bindungen löst. Und wenn der Heilige Geist kommt, unterbricht er auch die Zeit. Friedrich Schleiermacher, einer der großen Theologen, sagte einmal, ewig sein in einem Augenblick. Ewig sein in einem Augenblick. Also es gibt so ein altes Wort, das wir ja auch in unserer Sprache so ein bisschen abgewirtschaftet haben. Das heißt Heilsgewissheit. Kennst du bestimmt, Heilsgewissheit. Also die Gewissheit darüber, dass obwohl ich noch auf dieser Erde bin und noch lebe als Mensch, ich aber eine bleibende Stadt erwarten darf in der Ewigkeit. Wenn Gottes Geist weht, bekommt selbst der flüchtige Moment das Leuchten der Ewigkeit. Und eine Unterbrechung gibt es noch. Wenn der Heilige Geist in deinem Leben wirksam wird, dann wird dein Alltag unterbrochen. Da kommt auf einmal Rhythmus rein. Wir leben in einer entrhythmisierten Welt, finde ich. Und diese alten Regeln der Mönche, die sind ja so wichtig, nicht? Also beten, arbeiten, ruhen, beten, arbeiten, ruhen, Schöpfung und Ruhe, Arbeit und Muße, Aktion und Kontemplation, also in diesem Rhythmus zu sein. Und das ist geistlich und das ist gesund. Und das ist die Voraussetzung für schöpferisches Handeln. Und das genau braucht Gemeinde heute. Wir brauchen nicht Aktionismus. Und wir sind ja auch mit der Frage unterwegs als Gemeinde, wann ist es zu viel? Ne? Wann ist zu viel Aktion und zu viele Veranstaltungen? Und was sind die Dinge, die sich herauskristallisieren, die von Gott geführt werden? Also, Pfingsten ist das Fest eigentlich der Unterbrechung. Und wer sich unterbrechen lässt, der wird neu. Und noch ein Gedanke wird mir aus der Mose-Geschichte sehr deutlich. Der von Gott verteilte Geist ist wie eine Klammer zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Ich habe den Eindruck, er verbindet diese Texte. Israel und Kirche, übrigens auch Wüste und Pfingsten. Und Gott bindet Menschen in sein Handeln ein. Gott will nicht alleine handeln und Mose soll nicht mehr alleine handeln, sondern er bevollmächtigt andere, ins Handeln zu kommen. Und das ist die Aussage für mich und für uns, neutestamentlich gedacht. Also wenn der Heilige Geist das schafft, dann sind wir sozusagen Berufene, jeder von uns. Also wo Gott und sein Geist wirkt, da wird selbst die Wüste zu einem Ort des Aufbruchs. Amen.